Schaubefehl wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe des Schaubefehls. Ich weiß nicht, warum auf einmal diese sexy Stimme kam.
Radio Mode Engage.
Ja. Hallo, guten Tag. 100 Leute haben wir gefragt.
Auch heute wollen wir wieder über die von uns zuletzt geschauten Filme reden. Und nicht nur ich, der Matze, ist dabei, sondern mir gegenüber sitzt wie immer der unfassbar attraktive André.
Hallo, liebe Hörer. Schönen guten Tag.
Es ist auch super, wie deine Haare im Wind wehen. Windig ist es gerade tatsächlich draußen.
Ja, aber wie Sau. Wir haben gerade schon gesagt, du hast ein bisschen Glück gehabt. Weil du bist ja gerade, wir nehmen ja bei mir auf. Und oh, jetzt hat es geblitzt sogar. Und du bist wirklich 5 Minuten angekommen, wirklich bevor draußen gerade komplett die Welt untergeht.
Es war aber auch, ich bin aus dem Bus gestiegen und sofort ging der Wind. Und mir ist die Cap fast vom Kopf gefallen. Die ja, ist noch relativ eng. Also...
Ja, wer noch nie im Norden war, wenn es hier mal stürmt, dann biegt sich alles. Also ja, draußen geht die Welt unter.
Ich habe auch so ein bisschen Angst um den Baum, der hier gegenüber steht. Der hatte schon so leichte Schieflage.
Aber der schlägt mir nur einen Penny ein, glaube ich, in den Umfeld.
Ja, ach, wer braucht das schon?
Wer braucht den Penny?
Echt mal. Wobei der 1,50 Bio-Wein soll gut sein.
Ja, die haben plötzlich einen 2-Euro-Wein, der heißt irgendwie, wie heißt denn der nochmal? Der hat so voll den dummen Namen.
Aber das sagen viele, dass der gar nicht so scheiße sein soll.
Aber der ist
echt
nicht so schlecht, genau. Der ist wirklich ganz süffig, halt. Das ist ein Billowein, aber ist immerhin in Glasflaschen, nicht im Tetrapack. Hm. Weiß nicht, der heißt einfach Weiß oder so. Weiß, wie heißt denn der? Der
ist so richtig dumm nass.
Jetzt gibt's den Weiß und Blau und schmeckt genau gleich.
Und der in Blau heißt Blau?
Wahrscheinlich. Nee, also, der wirklich ganz dummen Namen, einfach so lecker. Der heißt wirklich irgendwie lecker Wein oder sowas. Also, das ist richtig viel dumm, aber das ist ganz gleich tatsächlich, ja.
Ah, großartig.
Ja, aber wir sind im Trocknen, das ist gut. Aber ja, wenn es mal rumpelt in der Aufnahme, dann ist es auf jeden Fall das Wetter.
Es passt halt auch zu keinem von unseren beiden Filmen.
Nee, so gar nicht.
Wobei schwül ist bei mir ja schon eher der Fall.
Ja, das heißt, stimmt, es ist halt noch warm dazu, ja.
Aber bei dir ist halt...
Bei mir ist es das Gegenteil.
Was hast du dir denn in meinem Auftrag angeschaut?
Ja, ich habe mir im Auftrag von dir einen deutschen Film angeschaut.
Mhm. Das wird vielleicht auch noch ein, zwei Mal passieren.
Den ich, wenn es wie der ist, dann nehme ich sie gerne. Hm. Den ich immer vor mir hergeschoben habe, auch so, ich glaube, wieder aus, wo wir schon bei quasi den Erwartungshaltungen sind, wo wir wieder beim Thema sind, deutscher Film, so das alte Klischee. Und zwar habe ich mir Hell angeguckt, was ja, kann man so ein bisschen als Wortspiel sehen, was tatsächlich auch so in dem Making-of auch so benannt wird.
Ja.
Ich habe extra angeguckt, also tatsächlich ist das tatsächlich so ein bisschen Wortspielgedanke dahinter.
Clever.
Nämlich einmal hell wegen, ne, also deutsch das Wort hell und eben das englische Wort hell, also Hölle. Denn die Protagonisten dieses Films gehen mehr oder weniger durch die Hölle in diesem Film. Und deswegen kann man das ein bisschen zweideutig sehen. Ja, ist ein, wie gesagt, ein deutsche Produktion, beziehungsweise deutsch-schweizer Produktion. Denn der Regisseur Tim Fehlbaum ist Schweizer und es ist sein Debütfilm. Der hatte davor nur so ein paar Kurzfilme gemacht. Im Rahmen ja seines Filmstudiums, also es ist so sein erstes großes Werk von 2011 und ist tatsächlich auch von Roland Emmerich
produziert.
Hm? Als Exec Producer, der hatte da irgendwie die Kurzfilme von ihm gesehen, hat er erzählt und fand die geil und meinte, ja, den Jungen kann man auch supporten. Witzigerweise sollte das erst ein Zombie-Film werden. Was so ein bisschen passt zum Setting. Also ich verstehe, wie er das, glaube ich, eigentlich machen wollte.
Postapokalypse-Zombie.
Genau, es ist ja so ein Postapokalypse-Film und am Anfang soll es ein Zombie-Film werden. Und er hat extra einen Kurzfilm davor gedreht mit Zombies, um den hier zu verkaufen. Mhm. Und dann haben ihm quasi alle gesagt, mach mal nicht. Und ich glaube auch, es war die bessere Entscheidung.
Ja, irgendwie. Also schon mal vorweg, ich habe den Film, ich glaube, 2012 oder 2013 mir gekauft. Dann einmal gesehen und seitdem nie mehr. Mhm. Das heißt, so aktuell ist er nicht mehr im Kopf, aber ich hab noch so ein paar Sachen. Und wenn ich das so richtig im Kopf hab, nee, also Zombies hätten da so gar nicht reingepasst.
Ja, und ich meine, es ist halt auch so ausgelutscht, ne?
Also brauchst du halt auch einfach nicht.
Nee, genau. Und ja, ich lese erstmal die Beschreibung vor und dann gehe ich weiter auf alles weitere ein. Ich habe ja die schöne Blu-ray hier von dir, von, wer hatten die, was ist denn das, Paramount? Ja, Paramount in Deutschland rausgebracht. Ja, gibt es in den gängigen Online-Shops überall zu erwerben für mittlerweile auch wenig Geld. Ja, worum geht's dann erstmal in Hell? Einst spendete sie Leben, Licht und Wärme, doch nun hat die Sonne die Erde mit ihrer entfesselten Strahlkraft in verdörrtes, lebloses Ödland verwandelt. Deutschland ist nicht verschont geblieben, Wälder sind versenkt, Tierkadaver säumen die Straße. Nur wer sich gegen das blendende Licht der Sonne schützt, hat eine Chance zu überleben. Wie Marie, Hannah Herzsprung, die mit ihrer kleinen Schwester Leonie, Lisa Vicari und Philipp, Lars Eidinger, in einem abgedunkelten Auto Richtung Gebirge fährt. Dort, so heißt es, soll es Wasser geben. Unterwegs lesen sie Tom, Stipe Erkek, auf. Er erweist sich als unentbehrlich, doch kann man ihm auch wirklich trauen? Die Anspannung in der kleinen Gruppe wächst. Dann werden sie vier in einen Hinterhalt gelockt. Der Überlebenskampf beginnt.
Der Kater macht Randale.
Und der Kater macht auch Überlebenskampf.
Ist gerade einfach aus der Tür gemoonwalkt, wieder rückwärts.
Das macht er immer gerne, wenn er reinkommt und denkt, oh fuck, moonwalkt einfach wieder raus. Ich war nie da. das ist Hell. Also es geht Hell, ich spreche eigentlich auch Hell. Es ist Hell.
Hell, 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 Hell.
Hier, tiefer Movie-Zitat drauf. Ja, Herr Holm.
Wahrscheinlich aber nur Print.
Das ist ja. Furioser Albtraum, hart spannend und toll gefilmt. Ja, wie gesagt, es geht also quasi darum, es ist eigentlich ein sehr aktuelles Thema. Es geht um die globale Erwärmung.
Gibt's nicht,
sagen jetzt hier die
Trump-Fans. Witzigerweise hatte ich gar nicht so geplant, aber ja.
Es ist tatsächlich ein sehr aktuelles Thema eigentlich. Ja, geht also darum, die Sonne ist, es ist in den, ich glaube, also das Witzige ist, das schon vielleicht als Einstieg, der Film sagt, also der Film spielt im Jahr 2016. Ja, also der Film ist 2011 gedreht, er spielt in 2016 und seit 2 Jahren ist das Klima so unerträglich heiß geworden, dass der globale Schnitt um 10 Grad Celsius gestiegen ist.
Wow.
Und halt die Sonne quasi wirklich alles komplett versenkt und dieses Ereignis, also es ist halt ein postapokalyptischer Film, hat dafür gesorgt, dass die sozialen Strukturen brach liegen. Ich find's halt irgendwie geil, dass sie einfach so 5 Jahre in die Zukunft springen, ja.
Also, ja, weißt du, andere Filme so aus den 80ern, 30 Jahre in der Zukunft.
Genau das meine ich.
5 Jahre, das passt.
Wenn du irgendwelche 80er-Filme guckst, ne, die dann halt so, ja, im Jahr 2029, im Jahr sonst wie. Und die sagen 2011 einfach, ja, ich denke, 5 Jahre ist es soweit. Ja, also laut dem Film hätten wir vor 4 Jahren schon keine Zivilisation mehr haben dürfen. Finde ich, weiß ich nicht, stört mich jetzt nicht.
Hat der Film nicht vielleicht sogar recht? Haben wir überhaupt noch eine Zivilisation?
Guck mal auf die Straße. Die Leute müssen schon unter dem Pennisch-Dach stehen, weil sie nicht mehr rein können. Saurer Regen im ganzen Land. Ja, finde ich jetzt nicht schlimm, ist aber, hätte man auch einfach sagen können, machen 2046 oder so. Also, naja. Ja, aber erst trotzdem nochmal, was waren die Erwartungen, wie gesagt. Deutscher Film, bin ich halt immer skeptisch erstmal. Das ist halt leider so, man hat das einfach mit drin. Ist leider ja oft auch berechtigt. Ich meine, so viele wirklich, wirklich gute deutsche Produktionen gibt's nicht. Gerade eben im Genrebereich ist es halt ein Genrefilm. Deswegen, wie gesagt, ich kenne den Namen, den Titel schon ewig, hatte mir darunter aber immer was, ja, irgendeine deutsche, relative Amateurproduktion wie vorgestellt, die halt versucht, irgendwie einen auf Endzeit zu machen. Deswegen habe ich ihn lang geskippt. So, das waren so meine Erwartungen und hatte so deutsche Endzeit, weißt du? So, alles so gut gemeint und nicht gekonnt. So,
das klingt nach dem neuen Album vom Kollegen. Endzeit.
Deutsche Endzeit. Kommt raus, ich sag's dir, das werden wir im nächsten Jahr noch hören, Deutsche Endzeit. Ja, so das war meine Erwartung und so, also ich war jetzt nicht wirklich wie groß da auf was ein gutes Seherlebnis eingestellt. So, das waren so meine Erwartungen. Ja, was habe ich denn bekommen? Also wie gesagt, der Film nimmt sich eben dieses ganze Thema, alles liegt brach, es gibt keinen, eben der Wasser ist knapp geworden, die Protagonisten müssen sich irgendwie Wasser zusammensammeln, wo es geht. Sie knacken an irgendwelchen Tankstellen Heizungen auf und lassen das Heizungswasser rauslaufen, um es dann abzukochen und so. Also wirklich jeder Tropfen Wasser wird gejagt so. Und ich finde es witzig, dass der Film eigentlich erst, der sollte übrigens erst das Ende der Nacht heißen. Was irgendwie schon mehr wieder fast wie so ein Zombie- oder Vampirfilm klingt irgendwie. Also es geht wirklich immer darum, dass die Nachts werden alle aktiv, ne? Das ist ein bisschen so, die Menschen haben die Katzen-Lifestyle angenommen. Über Tag wird geschlafen möglichst, oder wenn sie sich fortbewegen, wie die Truppe, um die es hier geht, eben dann in einem abgedunkelten Auto, alles ist abgeklebt, nur kleine Schlitze zum Gucken gelassen. Und wenn man rausgehen will, muss man sich eben komplett mit Kleidung bedecken, alles mit Kappe und Schal und vom Mund und hast nicht gesehen, damit eben die Sonne die Haut nicht berührt, denn es reichen schon irgendwie wenige. Ja.
Strahlen,
also zumindest, es gibt einen, zum Beispiel, der hat eine Brandwunde, der sagt halt, er lag mal in der Sonne, weil er K.O. geschlagen wurde. Er lag für 2 Stunden in der Sonne und hat halt direkt wirklich den ganzen Abend voller Narben. Also es reicht kurze Zeit, um wirklich schon Schäden anzurichten. Deswegen darf man kaum Zeit in der Sonne verbringen. Wie gesagt, überall liegen Tierkadaver auf den Weiden von verbrannten Kühen und so. Also alles ist auf jeden Fall tot und leblos in dieser Welt.
Schleswig-Holstein wird wahrscheinlich noch trostloser, als es eh schon ist.
ja, ich glaube auch. Und das Saarland ist einfach nur von der Bildfläche gebrannt. Ja, und wie gesagt, es geht um im Kern ja um eine kleine Truppe, gespielt von Lars Eidinger, den man ja durchaus kennt, als Philipp. Hannah Herzsprung spielt Marie und Lisa Vicari als Leonie, Maries kleine Schwester. Die drei sind unterwegs. Woher sie kommen, was sie für eine Beziehung zueinander haben, erfährt man eigentlich erstmal überhaupt nicht. Man weiß nur, die drei sind auf Überlebenskampf und wollen raus aus den Städten, weil da gibt's einfach nichts mehr. Und ist ein bisschen Waterworld. Sie suchen das gelobte Land so ein bisschen. Also sie haben gehört, es soll halt irgendwo in den Bergen, wo halt Quellen noch sind, soll es Wasser geben.
Ist ja auch Zombie-Film, Zombieland macht das ja auch.
Genau, ne? Also sie wollen denen das gelobte Land finden, wo es irgendwie noch Möglichkeiten gibt zu überleben. Wie gesagt, macht nichts neu, ist aber eine klassische postapokalyptische Ausgangssituation. Gibt's jetzt so, finde ich, nichts zu meckern erstmal. Auf dem Weg treffen sie dann noch eine vierte Person, das ist Tom, Stipe Erkek, super cooler Typ irgendwie, der macht eine echt gute Figur. Generell, der Cast ist sowieso sehr gut. Also, die haben wirklich guten Cast geholt, den Deutschen. Die spielen alle sehr, sehr gut. Den kann ich vorher gar nicht, diesen Stipe, aber ich finde, der hat
nicht?
So ein bisschen, war mir jetzt nicht so geläufig.
Kann sein, dass ich den aus TV-Produktionen kenne oder so.
Ja, der hat bisher ziemlich viel TV gemacht und so. Aber der ist ein guter Typ. Der hat ein bisschen Mads Mikkelsen aus Vibes so. So leicht vom Aussehen, von der Mimik und so, weil der auch zusammengekniffene Augen immer hat und so. Der hat so leichte Mikkelsen-Vibes, fand ich. Aber Carl ist sowieso sehr gut, noch in einer anderen Rolle noch zu sehen, auch Angelika Winkler. Spielt so eine Bäuerin, die kennt man, wenn man vielleicht in letzter Zeit das Suspiria Remake gesehen hat von Luca Guadagnino. Da hat sie eine der Hexen gespielt. Auch mit Hauptrolle eigentlich. Tatsächlich, da war sie drin. Also auch keine unbeschriebene. Ja, also wie gesagt, der Film spielt erstmal, der fängt so ein bisschen an wie so ein Road-Movie erstmal, so ein Personal Road-Movie. Es geht eben um diesen Überlebenskampf, es wird irgendwie an Tankstellen gehalten, es wird nach so ein bisschen wie eine Walking Dead-Folge, es wird nach Lebensmitteln, nach Wasser gesucht, Konserven, irgendwas liegen gelassen ist, wie gesagt, werden Klorohre aufgebrochen, Heizungsrohre, um irgendwo an Wasser zu kommen, was abgefüllt werden kann. Noch ein bisschen wichtiger eigentlich, um weiterzukommen, natürlich Benzin. Suchen Benzin ständig, zapfen Autos an und so weiter und so fort. Also dieser typische Überlebenskampf, den man aus Survival-Filmen kennt. So vom Look her generell war ich erstmal überrascht. Es sieht auf jeden Fall hochwertiger aus, als ich dachte. Der hat schon das gute Production-Value.
Ja.
Was man sagen muss, und das, ich habe auch das Making-of direkt nachgeguckt, das fand ich nämlich spannend, wie sie diesen Look erzeugt haben, also wie sie diese Hitze, dass es alles auch wirklich so aussieht, als ob die Sonne wirklich gnadenlos daran verbrennt. Ist ein zwiegespaltenes Ding. Sie haben halt, im Endeffekt sieht es aus, ob sie die ganze Zeit den Kontrast vom Film einfach hochgedreht haben. Alles ist halt super überzeichnet. Wie gesagt, sieht aus, ob du deinen Fernseher auf 50 Kontrast hochregelst. Das sieht teilweise ein bisschen billig aus, leider. Der Effekt wird zwar erzielt, aber es wirkt leider dadurch ein bisschen, es hat ganz auch so einen Sepia-Filter so ein bisschen drüber. Das wirkt so teilweise ein bisschen arg gekünstelt. Sie retten das aber dadurch, dass sie, also alles ist auch ganz, also der Look an sich so, die Kostüme, die Masken sind sehr gut zum Glück. Die sind alle halt super scheiße dreckig, abgewrackt, es staubt die ganze Zeit. Was nicht digital ist, das haben sie alles per Hand gemacht, quasi in jedem Shot eigentlich, der draußen war, haben sie mit Windmaschinen und extra nicht giftig angerührtem Fake-Staub gearbeitet. Sie haben 7 Tonnen Fake-Staub in die Luft geblasen. Aus irgendeinem aus irgendeinem Bims-Gestein, das die extra, da haben sie einen Sponsor halt gehabt, was halt nicht giftig ist für die Atemwege, was der Körper abbauen kann, wenn du es einatmest. Völlig ungefährlich. Und das hast du quasi in jedem Shot draußen. Es weht halt immer so staubiger wie dieser Sahara-Wind. Und alle sind halt dreckig, sind halt staubverschmiert und schwitzen halt die ganze Zeit. Und das funktioniert. Das reicht, damit du dieses Gefühl hast, dass halt wirklich alles die ganze Zeit brennt. So, und dir ist einfach die ganze Zeit scheiße heiß und du kriechst da, krauchst da rum und alles ist eklig und dreckig und staubig. Und das funktioniert ganz gut.
Ich wüsste gerne, wie da die Verhandlungen waren. Wir brauchen Staub. Jo, Hammer.
Gönnen wir euch. 7 Tonnen, läuft. Es funktioniert. Wie gesagt, dieser übertriebene Kontrast-Sepia-Effekt, das ist so, ja, gewöhnungsbedürftig, nervt teilweise ein bisschen. Wo es gut funktioniert, das haben sie echt gut gemacht, das Szenen. Später im Film wird es teilweise sehr dunkel für längere Zeit, weil da komme ich gleich noch drauf. Und wenn sie dann eine lange Zeit quasi im Dunkeln gedreht haben, dann gibt es dann teilweise Szenen, wo sie dann so plötzlich durch Türen wieder raus ins Helle brechen.
Ja, stimmt.
Und dadurch, dass du als Zuschauer dich auch irgendwann natürlich an dieses, ne, die Augen gewöhnen sich ja schnell irgendwie an helle Dunkelheit. Und dadurch, dass du halt dann auch lange das dunkle Szenen gesehen hast, dann wirkt dieser Effekt, wenn es plötzlich ganz grell wieder wirkt dann auch auf dich sehr gut. Wenn du plötzlich wieder raus so ins Licht schießt. So. Und das ist sehr glaubhaft dadurch. Das hat echt gut funktioniert, muss ich sagen. Ansonsten, ich habe den Film so ein bisschen, vorhin, als ich mir so ein bisschen Gedanken und ein paar Notizen gemacht habe, es ist irgendwie so ein bisschen, wie gesagt, so ein bisschen The Road trifft 28 Days Later, aber ohne Zombies eben.
Aber wenn du das alles so erklärst, man könnte sich die Zombies auch darin vorstellen.
Genau, irgendwie. Ich sag ja, ich glaube, ich verstehe schon, wie das Skript sein sollte. Ich find's aber im Endeffekt gut, dass sie es nicht gemacht haben. Sämtliche Antagonisten in dem Film nämlich sind halt wirklich einfach Menschen. Das ist diese Walking Dead. Es ist wie Walking Dead ohne Zombies.
Ja.
Es sind halt einfach so Gruppierungen, die halt dann, weil diese Gesellschaft eben zusammengebrochen ist, einfach dann, ja, scavengen, die nehmen Leute gefangen und so weiter. Und dem geht's eben. Und wie gesagt, hat dann so ein bisschen 28 Days Later Anleihen später, ohne es zu spoilern. Aber es gibt dann eben so Gruppierungen, die dann so für die Zukunft vorsorgen möchten, wenn ich das mal so ausdrücken kann.
Da kann ich mich noch erinnern.
Und so dann im Endeffekt, ganz am Ende nimmt er noch so einen leichten, wirklich, dann kriegt er irgendwann, also er geht wirklich über das Road-Movie, das Thriller, und dann wird er wirklich tatsächlich irgendwann auch so einen richtigen Horrorfilm,
ja,
wo er dann so leichte Texas Chainsaw Massacre-Vibes sogar noch bekommt, so. Wie gesagt, alles, ne, nur vom Motiv. Jetzt nichts, ich hätte hier kein Splatterfest erwarten oder sonst irgendwas. Aber er hat da so leichte Anleihen deutlich.
Ist Texas ja auch nicht.
Genau, ne, es ist schon ein Terror-Thriller so im Endeffekt dann, was am Ende abdriftet und es geht dann halt in die Richtung ein bisschen Kannibalismus und so weiter. So, ich sag mal, es geht darum, dass halt alle in dieser Welt das tun irgendwie, was sie tun müssen, um zu überleben auf ihre Art und Weise. Und es ist schon interessant, wie der wirklich die Genres so ein bisschen springt. Tatsächlich auch gerade also als deutscher Film, der sich auch ein bisschen was traut. Er hat, wie gesagt, eine angenehme Härte, ohne jetzt zu explizit zu werden. Also es ist kein Splatter-Film. Er hat ein, zwei blutige Szenen, übertreibt er aber nicht. Was ich aber auch noch gesehen habe im Making-of danach, leider mussten sie viele Szenen echt wegschmeißen. Es gab gerade im Ende, gibt es so eine Fluchtszene über so ein Feld.
Hm.
Und die sollte eigentlich fast 2 Minuten länger dauern oder so. Da mussten sie viel rausnehmen, weil das Bild durch den übertriebenen Lichtfilter, den sie genommen haben, beziehungsweise die haben auch ja beim Dreh, haben sie quasi wirklich, haben sie Beleuchtung in die Kamera gehalten, damit schon beim Dreh übertriebene Lichteffekt entsteht. Und sie haben so übertrieben, dass du in den letzten Szenen teilweise auf dieser Flucht nichts erkannt hast. Du hast die Schauspieler nicht mehr erkannt, deswegen konntest du nicht besonders halt mehr gegen wen kämpfen, weil es da halt eine größere Fluchtszene mit vielen Protagonisten gibt. Und da mussten sie leider fast alles von wegwerfen. Das gibt also die Scenes halt noch. Weil da wurde ein bisschen gesplattert dann auch richtig mit Kopf ab teilweise und so.
Wow.
Und das musst du leider alles rausnehmen, weil du nichts mehr erkannt hast. So ein bisschen schade.
Ja, aber wo du das gerade meintest, dass er so zwischen den Genres springt. Ich finde, das macht er, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das macht er recht natürlich. Also es
ja, ja, ist wirklich aufgesetzt. Der hat so einen Aufbau, der hat so einen Lauf.
Hm.
Der stolpert so in seine verschiedenen Etappen so rein. Das macht er schon ganz gut. Was ich teilweise ein bisschen störend fand, ist, dass die, also es kommt irgendwann relativ am Anfang, kommt es halt zu so einem Incident, zu einem Hinterhalt. Und da wird eine der Gruppierungen, also einer der Charaktere entführt. Und dann startet eigentlich so eine Nonstop-Rettungsaktion durch den ganzen Film, in dem halt immer wieder verschiedene Charaktere mal entführt werden. Also, ne, erst ist Charakter A entführt und B bis D versuchen zu retten. Dann wechselt das, dann wird die eine, zum Beispiel der eine Charakter wird dann befreit. Bei der Fluchtaktion ist dann aber Charakter, wird dann Charakter C und D wird entführt, dann geht's wieder andersrum. Und es gibt also gar keine, also diese vier Charaktere werden im Endeffekt dann gar nicht mehr zusammen agieren, sondern es ist immer so abwechselnd, der ist mal geführt, die ist gefesselt, der ist irgendwo eingesperrt, dann wieder die, und es muss immer wieder gerettet werden. Das fand ich so ein bisschen, vom Writing her, so ein bisschen lazy, beziehungsweise einfach schwach, wirklich. Das hätte man ein bisschen smarter ausspielen können. Das habe ich ihm so ein bisschen angekreidet. Ansonsten, wie gesagt, geht der wirklich, was das Schauspiel, was die Inszenation angeht, ist ja wirklich sehr, sehr gut. Auch, dass er sich da ein bisschen vielleicht an Vorbildern orientiert, so geschenkt. So, und er findet jetzt nichts neu. Aber Er macht das, was er macht, halt, wie gesagt, sehr gut. Und wie du sagst, dieses Ineinandergreifen der verschiedenen Genre, unter Subgenres, klappt tatsächlich sehr, sehr glaubhaft. So, das funktioniert sehr gut. So, vom Setting her, ich fand's krass, dass sie, also der ist ja hauptsächlich in Deutschland gedreht, in Bayern, und auf Korsika. Und was ich auch krass, ja, weil sie brauchten das ganz geil. Das fand ich nämlich sehr, sehr cool, weil sie, es ist wirklich fast kein CGI in dem Film, weil dafür hatten sie gar kein Geld. Sie brauchten also glaubhafte Szenarien. Hm. Die haben teilweise halt im Bayerischen Wald und so gedreht. So, das klappt doch alles sehr, sehr gut. Und sie brauchten halt, einen Wald, der schon so wirklich so runtergebrannt aussah und eben so ausgetrocknet. Das haben sie halt nicht gefunden in Deutschland. Deswegen haben sie auf Korsika gedreht, weil es da einen Wald gab oder gibt, der von Schädlingen so befallen ist, dass der runtergefressen ist. Da stehen halt wirklich nur kilometerweit Baumstümpfe.
Geil.
Und den haben sie halt gefunden, haben da gedreht. Und das ist ganz krass, weil teilweise, gerade auch in dieser Fluchtszene am Ende und so, gibt's halt Szenen, das haben sie gezeigt, das fand ich mega beeindruckend. Da rennen sie halt über so ein Feld, und das ist in Bayern gedreht. Und dann rennen sie halt in den Wald, und dann gibt's einen Schnitt, und dann sind sie in Korsika. Und rennen halt in diesen Wald. Das ist aber so homogen, dass das fällt überhaupt nicht auf.
Geil.
Das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Also das haben sie wirklich echt schön inszeniert, muss ich sagen. Da war ich echt ein bisschen beeindruckt.
Das klingt so ein bisschen, als ob das Making-of lohnt.
Das Making-of ist sehr gut, ja. Ja, weil da auch halt auch Emmerich und so und Eiliger wirklich allen zu ihren Positionen da beziehen. Und der Regisseur lässt ein paar gute Lines irgendwie. Also das ist ein schöner Insight auf jeden Fall, der, wie gesagt, doch dazu beiträgt, dass ich den Film noch richtig ernster nehmen kann, also das Projekt ernster nehmen kann, weil du merkst, das ist nicht wirklich einfach nur, wir drehen mal einen deutschen Genrefilm und kopieren mal alles, was so der Horrorfilm letzten 30 Jahre gemacht hat, oder der Genrefilm an sich, sondern da hat jetzt jemand wirklich Gedanken gemacht, da haben sich Produzenten und so wirklich Gedanken gemacht, so was funktioniert, so ihm dazu geraten, diesen Zombie-Approach zu droppen, was ich wieder echt gut finde. Ich finde, der Film funktioniert so viel besser, also ich als Zombie-Film wäre der wieder, das wäre noch stereotypischer gewesen, so. Mhm. Es reicht dieses Sonnenszenario, so. Das ist super, und das ist ja sehr aktuell. Diese Klimawandel, globale Erwärmung und so weiter. Und wie gesagt, was die halt sich überlegt haben und mit den, jetzt gut, sehr guten Cast rangeholt. Und deswegen, der Film ist halt wirklich sehr, sehr glaubhaft in allem, was er tut. Sowohl Charaktere als auch Setting, als auch Inszenierung und Drehorte und so weiter. Das ist alles sehr homogen. Und das funktioniert halt wirklich sehr, sehr gut. Im Endeffekt, wie gesagt, er macht nichts neu. Er ist aber sehr spannend auch wirklich. Also er hält auch seine Spannung sehr gut, weil er direkt von Anfang an, also das kann ich jetzt spoilern, das passiert wirklich direkt am Anfang. Ganz am Anfang gibt es halt eine Situation, wo die diesen Tom treffen, dass der Tom erstmal eine der Mädels quasi gefangen, also quasi schnappt und die halt bedroht. Und dann gibt es halt so eine kurze Konfliktsituation, was sie halt wieder klar machen soll. Ich meine, das ist ja typisch Postapokalypse, so, wem kannst du trauen, ne? Und jeder ist erstmal ein Feind, so, weil jeder keinem was gönnt. Und nach kurzem Zwist merken sie halt so, ey, eigentlich, ne, alles cool. Er wusste auch nicht, wer die sind und gegenseitiges Vertrauen und so. Und damit spielt ihr auch am Anfang so ein bisschen. Das ist auch so ein Ding leider, das droppt ja relativ schnell, weil am Anfang ist halt so, ja, wir nehmen den mal mit, weil der fragt halt dann, also die traden dann so Wasser, Benzin und so, gegen Essen und so, weil dann sagen dann so, ey, nimmst mich noch ein Stück mit und so. Und das ist dann so, ja, wir nehmen den mit. Aber natürlich, wie weit kann man dem vertrauen, so, ne? Also damit spielen sie am Anfang ein bisschen, das droppen sie ja halt relativ schnell, weil dann eben schon die neue Bedrohung schon wieder kommt durch diese Entführer. Mhm. Da spielen sie quasi auch diesen Anfangstwist gar nicht weiter dann irgendwie. Das ist dann einfach schon gegessen, das fand ich ein bisschen schade. Aber halt, er nimmt halt diese typischen Tropes dieses Genres, aber lässt die wirklich sehr, sehr homogen dann wirklich durch den Film durchlaufen und stolpert da wenig in irgendwelche Fallen, so, die er sich selber baut. Das funktioniert schon alles.
Es wirkt halt nicht abgeschmackt, ne?
Ja, in gewisser Weise schon, weil du verstehst schon, wo es hingeht.
Ja, aber man ist nicht davon genervt.
Nee, das nicht. man ist also genervt hat wirklich immer nur dieser Sepia Kontrasteffekt, so, der ist tatsächlich ein bisschen drüber, so, aber wie gesagt, irgendwie muss es machen. Sie haben auch, das war auch ganz krass im Making-of, sie haben halt ganz viele Testshots gemacht mit verschiedenen Ideen für diese Hitzedarstellung. Sie haben teilweise, haben sie einfach Boden an Boden angezündet und durch diesen Flammeneffekt, der dann so, durch den Hitzeeffekt die Luft annimmt, um damit so ein Wabern zu erzeugen. Aber dann haben sie sich überlegt, ja, wir können in jeder Szene den Boden anzünden, so, also das haben sie auch schnell gedroppt. Dann haben sie irgendwie teilweise um die Schauspieler haben sie elektrische Öfen, also E-Öfen gelegt und dann Hitze. Ja, aber das kannst du halt alles ja nicht über in jede Szene so einen E-Ofen legen, so. Und dann haben sie es halt digital probiert, so einen digitalen Wabereffekt, das sah halt dann super billig aus. Also haben sie es wirklich im Endeffekt gelassen und nur diesen Kontrasteffekt gemacht. Und ich meine, dafür ist es schon okay. Und irgendwie muss es ja machen, so. Und wieder dadurch, dass sie es nicht nur digital gemacht haben, sondern wirklich in den Szenen mit einer Lampe wirklich in die Kamera reingeleuchtet haben, damit das natürliches Licht wenigstens ist. Ja, es ist ein bisschen drüber. Aber so, das ist das Einzige, was so ein bisschen optisch stört. Aber der Rest von der Inszenierung tatsächlich und, wie gesagt, von der Story, wie sich das ausspielt, er findet nichts neu. Aber es ist sehr gut gemacht. Das ist sehr, sehr gut gemacht. Und im Endeffekt, ja, also für mir gibt es einen Daumen hoch. Gerade für einen deutschen Genrefilm ist das wirklich schon sehr, sehr gut. Der hat bisher auch nichts, keinen zweiteren Film mehr gemacht. Ich hoffe, der macht noch mal was, weil...
Sicher?
Ja. Bisher noch keine weitere Produktion gemacht, so. Und also würde ich gerne noch mal was von ihm sehen, weil er, glaube ich, echt gute Ideen hat, so. Und ja, ich bin froh um jeden guten deutschen Genrefilm irgendwie. Und auch gerade jetzt, weil der, wie gesagt, ja auch gut produziert wurde, halt von Emmerich und so, merkt man halt, dass da schon Qualität hintersteckt. Und ja, ist wirklich ein sehr, sehr, sehr solider, ja, Thriller, Schrägstrich, bisschen, also Horror ist schon fast, es ist ein sehr harter Thriller, sag ich mal. Und der halt dieses, vor allem die Grundidee halt mit dieser globalen Erwärmung halt gut nutzt, wenn er sie auch dann so gerade in der Mitte und im dritten Kapitel ein bisschen vernachlässigt, weil es dann sehr viel drinnen spielt. Mhm. Auf so einem Bauernhof, wo dann eben so dieses ganze du fängst mich, ich fang dich Szenario stattfindet. Da haben sie so ein bisschen gedroppt, das Thema. Aber am Ende wird es dann nochmal aufgegriffen mit einem Ende, so weil ich jetzt nicht spoiler, aber mit einem Ende, was okay ist. Was, ich meine, wie willst du so einen Film auflösen? Das ist eh nicht einfach. Aber so wie sie es aufgelöst haben, ist es okay. Ist es vor allem realistisch. Und unterstreicht nochmal so den ganzen Ansatz, ja. Ja, also von mir aus auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich war sehr, sehr angetan. Und ja, mal wieder ein Film, vor allem mal wieder ein deutscher Film, den ich so unrecht jahrelang quasi abgestraft habe.
Ähnlich wie Kartoffelsalat.
Ja, genau. das ist mein Kino-Highlight des letzten Podcast-Jahres. Ja. Schönes Ding.
Freut mich. Aber habe ich mir auch schon gedacht. Der ist ja so ein bisschen in dein Wheelhouse, sagen wir mal, beim Baseball. Also es ist genau dein
Was für ein Ding? Was für ein Baseball?
Right in the Wheelhouse. Also so. Da, wo man sich wohlfühlt.
Ja, ja, ja. Jetzt habe ich es verstanden. Ich habe aus dem Baseball verstanden.
Ja, das sagt man beim Baseball so.
Echt?
Ja.
Ich habe keine Ahnung vom Baseball.
Ich auch nicht, aber das weiß ich. Ey, gibt es einen langweiligeren Sport zum Zugucken?
Ich weiß nicht. Ich kenne Baseball nur von The Simpsons vielleicht mal.
Football. American Football finde ich beim Zugucken auch noch richtig langweilig.
Das verstehe ich auch nicht. Also ich kenne die Regeln nicht, deswegen ist es für mich immer so. Ja, alle immer so, oh, Superbowl, ich so, ah.
Also, ich werde schlafen.
Das Einzige, was mich da interessiert, ist manchmal die Halbzeitshow und ein paar coole Werbespots und so was.
Ja, die ganzen Trailer, die immer laufen. Ja.
Dann, bitte, du darfst.
Ich darf mich längs schlängeln.
Du darfst mit Affen um dich werfen und einen kleinen Dance mit J-Law wagen.
Ich hatte echt wegen dieses verdammten Films sehr, sehr lange ein Ohrwurm, aber nur von dieser einen Zeile von Nicki Minaj. My Anaconda.
Von dem Lied gibt es auf YouTube einen Fahrt-Remix, der ist sehr gut. Den musst du dir angucken.
Gott. Ah, es ist halt einfach.
Wenn du Woche 12 sein willst, dann guck dir das mal.
Ja, ich habe Anaconda bekommen von 97 mit Jennifer Lopez, John Voight, Ice Cube.
Ja.
Owen Wilson.
Ja, stimmt, auch noch, ja. Ein hochgradiger Cast.
John Voight ist klasse. Als ich zu Hause erzählt habe, welchen Film ich gucke, was, Jennifer Lopez hat noch andere Filme gemacht, außer romantische Komödien? Was ist denn da los?
Was ist denn eine romantische Komödie fast?
Mhm. Wie ich die lernte, die Schlange zu lieben.
Ja, ich hatte letztes Mal ja gesagt, dass ich mir gegeben habe, dass ich damit so ein persönliches, dass er so einen persönlichen Stein bei mir im Brett hat, weil ich halt damals, ich wollte ihn unbedingt halt im Kino sehen und der war halt, der war ja ab 16. Und ich war halt, glaube ich, 14 oder so. Aber wann ist es 97?
Lass mich raten. Ja, 97. Lass mich raten. Nee, du hast eine Karte.
Nee, war ich jünger, da war ich 11. Okay.
Du hast eine Karte für einen anderen Film gekauft?
Nee, tatsächlich nicht. Ich durfte zu Hause auf relativ früh schon irgendwelchen Scheiß gucken.
Das erklärt einiges.
Das stimmt. Ich habe meine Mutter gerade belabert, dass ich den Film sehen will. Und dann ist sie halt echt zum Kino gegangen halt. Und die meinten aber so, ja, irgendwie, der war ab 16, ja. Und die meinten am Kino so, ja, wenn er wenigstens 12 wäre. Und dann irgendwie
Bin ich doch.
Und dann irgendwie, aber eine Woche später, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Irgendwie, ich glaube, die hatten den dann im Kino runtergestuft oder so. Nee, das kann nicht sein. Irgendwas ist da passiert. Jedenfalls, ich bin dann auch reingekommen eine Woche später. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Aber ich bin halt doch in diesen Film hier reingekommen mit 11 und habe dann Anaconda im Kino gesehen. War halt mega angetan halt natürlich. Ich meine, das ist natürlich auch echt so ein... Ich habe halt damals schon Dinos geliebt und so.
Da erkläre ich gleich noch
zwei Sachen. Auf jeden Fall halt, das ist so. Da war ich halt mega geflasht damals und habe mich halt meines Lebens gefreut, dass ich in Anaconda reingekommen bin.
Bei mir war es ähnlich mit Herr der Ringe. Die liefen ja immer zu Weihnachten rum. Und als er erst ins Kino kam, war ich 10. Und hatte so Bock. Und dann hat mein Bruder Geburtstag gefeiert. Und ich glaube, der ist 12 geworden. Hm. Man mit zwei Nachbarn und mir dann halt ins Kino.
Der war ab 12, der erste.
Ne? Ja, ja, die sind alle ab 12.
Ah, stimmt, die Extended sind ab 16, ne? Genau, ja.
Weil ich halt, wenn da drei Ältere war, haben sie mich auch nicht gefragt, wie alt ich bin.
Ah.
Dann habe ich mit 10 und 11 halt beide Herr-der-Ringe-Filme gesehen und den dritten dann regulär erlaubt.
Legal.
Ja, oh, das war eine geile Zeit, ey. So als der dritte im Kino kam, der Hype war unfassbar.
Der Hype was real.
Ja. Ähnlich wie mein Hype für Anaconda. Ich hatte ja so wenig Bock auf diesen Film wie möglich.
Kann ich gar nicht verstehen.
Tierhorror ist halt, ist für mich so eins der ausgelutschtesten Genres, was es so gibt. Mhm. Weil, was willst du halt machen? Du hast halt der weiße Hai, der ist klasse. Und dann hast du Megalodon.
Ja, aber okay, Moment, dazwischen ist schon auch sehr viel passiert. Sehr viel passiert. Sehr viel passiert. Das kannst du jetzt so nicht abtun.
Nee. Und ja, also so richtig Bock hatte ich nicht drauf. Mhm. Gerade auch 97 und halt schlechtes CGI und schauen wir mal, wo das hinführt. Ich lese mal vor, was die OFDB zur Inhaltsangabe sagt, denn ich habe ihn bei Netflix gesehen, da gibt es den und den zweiten Teil auch, ja, tatsächlich.
Es geht aber Level 4 oder 5 sogar.
Was?
Ja, ja.
Wow.
Und einer hat David Hasselhoff, der dritte.
Der hat jetzt einen Song mit Blümchen.
Ja, das stimmt, leider.
Dieser Auftritt bei Carmen Nebel ist so unangenehm.
Nebel ist unangenehm.
Ja, egal, aber da haben sie den Song präsentiert, das erste Mal, und er tanzt sie an und sie tanzt ihr an, das ist so,
wo ich richtig schockiert war bei dem Auftritt, ist, ich dachte erst so, Alter, wie jung sieht ein Blümchen immer noch aus? Ist die sich krass geliftet oder was? Und dann habe ich erstmal gegoogelt.
Wie alt ist sie, 30?
Die ist erst 38.
38, doch.
Und ich dachte halt, ich hatte die ist 50 mittlerweile. Und dann habe ich so nochmal geguckt, früher so, die war, als die Boomerang gemacht hat, da war die 16. Das habe ich halt voll vercheckt. Ich dachte, die war halt krass. Zu ihrer Hochzeit halt damals schon so 19 zumindest oder sowas. Aber klar, wenn die so jung war, halt noch gar nicht so alt.
Weißt du, wie alt Helene Fischer ist?
Die ist auch schon 40 oder so. Oder?
Nee, 37 oder so.
Ach, krass, doch. Okay.
Glaube ich zumindest. Also auf jeden Fall ist sie noch unter 40.
Okay, ja, ja.
Anaconda. Worum geht es in diesem Film? Eine Gruppe von Tierfilmern fischt an einer unzugänglichen Stelle des Amazonas einen seltsamen Mann auf, der verspricht, sie durch das Gewirr von Flüssen und Nebenflüssen zu einer brauchbaren Location zu bringen, beziehungsweise zu dem schnellstmöglichen Krankenhaus, nachdem der Aufnahmeleiter nach einem Insektenstich beinahe erstickt. Tatsächlich ist er aber ein fanatischer Schlangenjäger, der nach einer mythischen Stätte der Schlangen sucht. Doch der monströse Wächter der Stätte, eine riesenhafte Anaconda, ist bereits auf ihrer Fährte und niemand scheint ihr gewachsen zu sein.
Niemand.
Niemand.
Außer J-Lo's Butt.
My Anaconda. ja, darum geht es in diesem Film. Punkt. Es ist halt schwer, so ein Ding zu bewerten, denn ähnlich wie bei dir, glaube ich, hat er bei ganz, ganz vielen so einen nostalgischen Charme.
Durchaus vielleicht, ja.
Und ich muss sagen, ich hatte erschreckend viel Spaß damit. Also deutlich mehr, als ich es vermutet hätte. Und noch nicht mal auf einem Trash-Level. Ich liebe Trash-Filme, ich mache mich da sehr, sehr gerne drüber lustig.
Aber man muss aber auch, also jetzt mal kurz eingegriffen, das ist ja aber auch an sich kein Trash-Film, weil
dafür der war da Production Value. Damals war der wahrscheinlich, war das so, wow, wie haben sie das gemacht?
Ja, genau. Heute ist es so, oh je, so haben sie das gemacht.
Aber es ist, glaube ich, auch so eine Sache. Man sagt ja von, ich sag mal, 80er-Filmen, wenn sie da schon Computereffekte oder so benutzt haben, da guckt man sich das heute an und sagt so, ach ja, die 80er. Ich habe das Gefühl, das ist bei 90er-Filmen irgendwie noch nicht so der Fall. Dass man so sagt, ach ja, so sah das halt in den 90ern aus.
Ja, das liegt aber, glaube ich, daran, dass bei den 80ern war es, hat das immer, also selbst heute noch, hat es immer noch so irgendwie so einen Charme, weil es war halt immer noch so halbwegs handgemacht, selbst, also es war immer so, wir versuchen die ersten Computereffekte, aber meistens ist die Hälfte trotzdem irgendwie noch Pappe und dann nur irgendwas drüber gelegt oder so. In den 90ern war halt das Problem, dass es war ja genau dieser Zwischenschritt zwischen stümperhaft 80er und dann wirklich langsam in den 2000er, wo die Effekte langsam wirklich gut wurden. Nicht alle, aber viele. Ich glaube, das ist das Problem dieser Dekade, dass da so viel ausprobiert wurde und dass das so ein Zwischenschritt war zwischen so halbprofessionell.
Ja, aber warum wird das immer noch als so angesehen, von wegen, oh, die Effekte waren scheiße, anstatt zu sagen, ja, waren sie halt kacke damals. Dann nimmt man das halt so hin. Weil ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, bei ganz vielen von solchen Filmen ist es dann wirklich so, oh ja, und oh, dieses scheiß CGI, ja, war halt so.
Ja, weiß ich halt nicht. Das ist halt wie bei Videospielen halt, ne, irgendwie, so manches ist noch Retro, so Super Nintendo, oh, ist voll geil, 8-Bit und so, und dann halt PlayStation 1 ist halt, oh Gott, Pixelbrei. Also, ich glaube halt wirklich, das ist so teilweise dieser Zwischenzeit geschuldet, wo wirklich dieser Übergang war, so, wo man mehr wollte, aber noch nicht konnte. Ja, aus heutiger Sicht ist es halt wirklich einfach schlecht, so, aber man muss halt natürlich immer an die Zeit denken, natürlich, klar.
Das muss ich sagen, ich fand's sehr charmant. Die Wasserfallszene ist einfach der Shit. Ja, also, wir haben eine Gruppe von Leuten, die einen Dokumentarfilm drehen wollen, weil sie ein indigenes Volk suchen. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ist auch einfach.
Typische Dschungel.
Ist auch einfach fucking.
Wir brauchen egal. Die Geschichte überhaupt, damit Leute in den Dschungel fahren, ja.
Ja. Sie sind auf einem Boot mit einem zwielichtigen Kapitän, der auch immer böse guckt. Der guckt nicht einmal freundlich, sondern ist immer so. Und auch wenn sie dann John Vogt aufsammeln als fanatischen Schlangenjäger, guckt er auch so, ah, dich kenne ich. Und John Vogt auch, ah, du kennst mich. Und du, alle anderen sind zu blöd dafür. Und du, ja gut. Also es ist halt, der Film ist nicht eine Sekunde lang ironisch oder sowas.
Nö, der nimmt sich schon ernst.
Es ist halt, das macht das Ganze so mega spaßig irgendwo.
Ja.
Dann hast du Ice Cube als coolen Kerl.
Der ganze Zeit dumme Sprüche reißt.
Ja, dumme Sprüche und der Hip-Hop auf dem irgendwie hört. Der hat auch irgendwie eine Auseinandersetzung mit John Vogt und bringt einfach so random, also wirklich überhaupt nicht passend ein. Deine Mutter, deine Mama. Es passt überhaupt nicht zu dem, was vorher gesagt wurde. Gut, dann ist das diese Art von Film. und ja, also es kommt dann. Dauert erstaunlicherweise einige Zeit, bis die Anaconda vorbeischaut.
Ja, es dauert, ja. Der hat ein bisschen Vorlauf erstmal.
Und ich muss sagen, das hat mir extrem gut gefallen. Das liegt aber auch daran, ich stehe einfach tierisch auf Abenteuerfilme. Ja. Indiana Jones und all dieser gesamte Kram liebe ich. Ich leite ein Pen and Paper, in dem wir in der Hohlerde sind und gegen Nazis auf Dinosauriern kämpfen. Liebe für das Genre. So Pulp und sowas ist einfach mega geil. Und da, genau da sticht der Film halt rein. Witzigerweise suche ich auch gerade nach Büchern so in dem Thema. Ist halt super selten, aber genau dieses Amazonas und es ist unerforscht und jetzt ist hier eine Gruppe von Forschern, die da längs fährt.
Features of the Black Lagoon mäßig.
So. Oh, ich liebe das. Und das hat...
Das hat er so ein bisschen, ja.
Ja, und das, ich hatte zumindest da richtig krasse Vibes, was das angeht und habe mich einfach sehr zu Hause gefühlt. Und auch die Kulissen, die spielen da auch rein. Es ist halt alles sumpfig und man hat da gestrandete Schiffe, die einfach überwuchert sind. Es ist super nice. Generell optisch, jetzt mal CGI außen vor, hat er einige echt schöne Ideen. Zum Beispiel gibt es noch eine gegen Ende eine mega geile Kamerafahrt, wo die Kamera erst gedreht ist über dem Wasserspiegel und sich dann erst wieder richtig hindreht und du halt durch die Spiegelung des Wassers so desorientiert bist. Weil es sieht einfach mega gut aus. Ich fand den Score ein bisschen langweilig. Der ist halt, es gibt halt ein Thema, was sich halt andauernd durchzieht.
Ja, der ist überhaupt nicht, den habe ich jetzt sogar nicht so aus dem Kopf. Ich habe jetzt auch nicht.
Und aber was halt wichtig ist, was passiert denn so, wenn die Schlange zuschlägt? Zuschlängelt.
Zuschlängelt.
Die Kills sind ein bisschen, ja, ein bisschen boring. Weil es ist eine Schlange, was macht die? Die drückt Leute kaputt. Punkt.
Ja, oder frisst sie manchmal.
Ja, das muss man dann sagen, der letzte Kill ist mega geil. Das ist super, super, super nice, wie sie das gedreht haben, wie die Schlange da, man sieht von, im Grunde genommen aus dem Bauch der Schlange, wie sie man auffrisst.
Ja.
Das ist so geil.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, die hatten da auch mega Bock drauf. Schauspielerisch ist es natürlich, komm, schmeiß weg. Also, außer John Vogt, der wohl richtig Spaß daran hat, diesen grimmigen, nervigen Kerl zu spielen. Ansonsten ist es da halt wenig drin.
Ja, ist halt wirklich ein, also
schon 90er-Film.
Genau, 90er-Cast. Das ist schon Hollywood natürlich, aber es ist natürlich jetzt keine.
Diese ganzen 90er-Blockbuster hatten halt echt merkwürdige Castings.
Ja, das stimmt schon.
Ich habe auch neulich so The Rock gesehen, das ist auch so, was macht Sean Connery an der Seite von Nick Cage? Naja, never mind. Nick Cage.
Aber es funktioniert.
Ich fand The Rock ja ziemlich geil.
The Rock super. Seiner besten Actionfilme der 90er.
Der war schon, der hat auch einige sehr merkwürdige Sachen, aber never mind. Ist ja jetzt auch egal.
You're the Rocket Man.
Dafür hört man den Welle Nerdpool Michael Bay Podcast. Ich kann es auch nicht glauben, dass wir das gemacht haben, ey. Ja, Zanacon an sich, es ist eine Mischung aus CGI und Animatronics. Mhm. Ich habe am Anfang, als die Credits liefen, habe ich so Animatronic gesehen und war so, warte, ich dachte, die wäre komplett durchanimiert, die Schlange. Mhm. Ist sie nicht. Es gibt auch ganz, ganz, ganz viele mechanische Sachen dabei. Und das bricht das, also wenn der Film sich selbst nicht ironisch nimmt, die Schlange macht's. Weil es gibt so unfassbar geile Szenen, wenn sie durch ein Fenster stürmt, im Grunde genommen, und dann so nach links und rechts guckt. So ja, ganz abgehackt, so, hallo,
sie
hallo.
Sie schwenkt so ein bisschen.
Ja, ja. Und das ist so, also, hallo, ich möchte mit Ihnen über unseren Gott reden.
Hallo, bis.
Es ist so, also es ist super, super. Trust in me.
Ja, nee, komplett, ich weiß, was du meinst. Ja, sie ist so ein bisschen steif, sie ist so ein bisschen.
Aber es macht das Ganze irgendwie noch unterhaltsamer. Weil die Leute chargieren sich da durch die Gegend und wenn die Schlange vorbeikommt, ist es halt ein bisschen absurd irgendwo. Und wie gesagt, das Beste ist halt wirklich, es kommt so kurz vorm letzten Akt kommt es zu einem großen Kampf an einer Steilklippe auf dem Boot und im Wasser. Und da gibt's wirklich den geilsten Kill. Der ist leider CGI. Aber es sieht so gut aus. Also, es sieht nicht gut aus, aber die Idee ist halt so geil. Cool, ja. Und ich, das mag jetzt wie ein merkwürdiger Vergleich klingen, aber ich musste an den ersten Sharktopus denken. Da gibt es ja eine ähnliche Sache mit einem Bungee-Springer.
Ja, ja, genau.
Super cool. Ist halt einfach so, okay, out of nowhere. Bei Sharktopus ist es wirklich out of nowhere. Hier wird es ein bisschen angekündigt und es geht ja auch
um eine Figur. Vielleicht haben sie auch ein bisschen inspiriert.
Gut finde ich den Kerl, der den gesamten Film lang nichts tut, sondern gestochen wird von der Biene.
Also der, ja.
Und dann, ja, okay, jetzt liege ich hier.
Ja, cool. Ich liege hier für 90 Minuten rum.
Ja, nee, er wacht ja einmal auf, macht was Cooles und legt sich dann wieder hin.
Sein Magic Moment.
Ja, ist klasse. Wobei die Szene war auch, also wie da die Biene rausgezogen wird aus dem Mund, das war schon ziemlich eklig.
Die ist krass, das fand ich auch, ja.
Also das hatte, ich habe ja generell etwas ein Problem mit Body Horror, beziehungsweise ich gucke mir diese Filme durchaus an, wie Spring halt zum Beispiel oder Videodrome.
Ja.
Aber das ist immer so ganz kurz vor knapp. Also okay. The Fly ist halt wirklich großartiger Film, aber.
Das heißt, wenn ich dich ärgern will, gebe ich dir Body Horror.
Ja, was heißt ärgern? Es ist halt aber, super eklig.
Genau, aber ist es irgendwie so, also ist.
Und das ging so für mich so in die gleiche Richtung.
Ist es positiv eklig oder ist es schon so, ich kann das nicht gucken, eklig? Oder findest du es schon dann irgendwie dann doch?
Es variiert. Es ist so dieses, okay. Es ist so auf genau so einer Kippe. Also es ist halt super eklig, aber ich muss noch nicht weggucken.
Okay.
Also Fliege,
Jetzt meine ich halt, also ich meine, man guckt ja sowas absichtlich auch, um sich natürlich zu gruseln, ekeln, wie auch immer.
Also, wie war das bei der einen bei uns in Twitter-Feed neulich? Die Kollegin meinte, Leute, die Filme wie Hereditary gucken, sind krank. Okay.
Okay. Ja, genau.
Du tätowierter
Nazi, Horrorfan.
Nee, du bist kein Nazi. Aber du bist tätowiert, du bist ein Verbrecher, das ist ganz klar. Ja,
klar. Musst du Horrorfilme.
Ja, also wirklich, geht gar nicht. Ich hatte erstaunlich viel Spaß mit dem Teil. Das hätte ich am Anfang nicht gedacht. Ich hätte echt gedacht, so, es wird einfach nur furchtbar. Aber gerade aus heutiger Sicht kann man den sich erstaunlich gut angucken. Das ist in keinster Weise ein guter Film.
Nö.
Aber trotzdem, aber vielleicht auch gerade deswegen, macht er halt Spaß.
Das sind halt tatsächlich wirklich die allerwenigsten Tierhorrorfilme, da gebe ich dir vollkommen recht. Die wenigsten sind wirklich irgendwie filmisch gut. Aber sind da halt oft.
Ja, und gerade das Ding, auch wenn die Schlange halt eher unspektakulär ist, ich sag mal, der Endboss sieht cool aus.
Ja.
Dieses Schwarze mit diesen roten Streifen, ist schon designtechnisch ganz geil. Es gibt auch eine Art Indiana Jones Szene, wenn J-Lo in da so eine Schlangengrube stürzt oder dagegen kommt. Der Endkampf ist auch einfach blöd.
Ja, der ist ein bisschen unspektakulär.
Ja, was ist unspektakulär? Ist einfach so, okay, cool. Warum? Ja, passt schon. aber ich finde die Sets klasse. Ich finde die Stimmung durchweg gut. Aber es ist halt genau dieses Abenteuerding, was mich da so mega reingezogen hat.
Das ist halt der Punkt, weil er sich halt wirklich, das kann man eben auch tatsächlich dann auch wiederum positiv auslegen, wenn du sagst, er braucht eine gewisse Schlange einführt. Und auch wenn er sie eingeführt hat, ist sie ja nicht ständig präsent.
Nee.
Sondern er streut sie halt relativ sparsam ein. Und das hilft ihm, glaube ich, auch. Dass er halt nicht dauer einfach nur Schlange, sondern dass er sich eben wirklich Zeit nimmt auch für diese Reise. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, der ja auch dann so Spaß gemacht hat, halt, dieser Weg dahin.
Mit einem Arschloch auf dem Schiff.
Mit einem Arschloch auf dem Schiff. Ja.
Das war auch krass. Ich habe alles geplant. Klar, ist gut.
Ich habe mit der Schlange einen Vertrag gemacht. Ja.
Es gibt auch so eine herrliche Szene, wo jemand aufgehalten wird mit einem Netz und er versucht, darüber zu klettern, anstatt es einfach so zur Seite zu schieben. Liebe. Also, die sind schon sehr blöd, die Figuren da drin. Owen Wilson stirbt auch. So.
Ja.
Das ist auch ziemlich witzig, wenn die Schlange dann, wenn man sie sieht, wie sie durchs Wasser geht und einfach so mitten in ihrem Bauch einfach so einen Menschen sieht.
Ja, ja. So ein Knubbel da drin, ja, das ist ganz gut.
Das
ja.
ist klasse.
Ja.
Ach, der hatte echt einige klasse Momente. Er ist positiv blöd und wer so Bock auf jetzt eher Horrorabenteuer hat, kann sich den definitiv mal angucken. Ich bin jetzt tatsächlich
auch versucht, weil ich tatsächlich auch Horror fast noch ein bisschen auch aus, also einklammern würde, weil er ist halt ja nicht wirklich erschreckend.
Nee, also es ist schon, es sind diese Tierhorrorfilme aber eher selten tatsächlich.
Ja, das schwankt.
Also zumindest die ich gesehen habe. Sind jetzt nicht viele, aber
Ja, da gibt's schon auch andere. Also ich finde jetzt nicht, dass der wirklich, er ist mehr Action-Abenteuer als Horror, würde ich sagen.
Ja.
So richtig Horror finde ich jetzt, also er ist nicht erschreckend. Er ist halt spannend und aufregend, aber ich glaube, also ich finde jetzt nicht, dass er dich also wirklich erschreckt, also nicht wirklich schockiert oder erschreckt.
Nee, das stimmt wohl. Na, ich glaube aber, so Abenteuerfilm passt eigentlich schon ganz gut. Ein FSK 16 Abenteuerfilm.
Ja.
Und wie gesagt, ich hatte Spaß damit. Ich habe gerade sturmfrei, vielleicht mache ich mir den zweiten an, um nebenbei den laufen zu lassen.
Überleg die ganze Zeit, ob ich den gesehen habe. Ist das der Blutorchidee?
Ja.
Den habe ich, glaube ich, gesehen. Es gibt mittlerweile 4 oder 5 Stück davon. Hm. Ich glaube, die nehmen auch mit der Qualität immer weiter ab.
Davon gehe ich stark aus.
Ja, die haben auch wahrscheinlich nichts mehr mit dem zu tun. Das ist einfach nur noch
Schlange.
B-Filme, die den Namen halt natürlich irgendwie nutzen.
Wir brauchen noch die Rechte an der Marke.
Das Anaconda Universe.
Ich wette, irgendwo hängt auch Annabelle rum.
ACU, Anaconda Cinematic Universe.
Das wusste ich gar nicht, dass Annabelle tatsächlich auch in den DC-Filmen vorkommt.
In DC-Filmen?
Aquaman und was kam jetzt danach? Shazam. Da sitzt sie auch irgendwo rum.
Echt? Hm. Okay.
Habe ich im Autos-Trailer gesehen. Also.
Okay, krass. Wusste ich noch gar nicht.
Bei Dings da, bei Aquaman ergibt es ja Sinn.
Ja, ja.
Mit James Wan.
Ja, ja, ja.
Ja.
Ach doch, stimmt. Ja, doch, klar. Da habe ich auch gesehen, stimmt. Und in einigen der Halloween-Teile ist sie auch drin.
Echt?
Im ersten, allerersten Halloween ist sie drin, aber nicht die, also natürlich jetzt nicht die Annabelle, wie sie jetzt im MCU, in diesem Conjuring-Universe ist, sondern wie sie, die Original-Annabelle, die sieht ganz anders aus, ne? Das ist eine kleine rote Puppe, so eine rothaarige Puppe, mit so, die sieht halt so, also ganz stümperhaft, so mit kleinen Lockenhaaren und ist einfach so Fäden quasi, so eine ganz, ganz billige Puppe ist halt die
Original. Ich hab das überhaupt nicht mitbekommen, dass da ein dritter Teil kommt, ey. Meintest du ja auch, wäre ja eher so semi.
Ja, der ist furchtbar. Der ist so mit The Nun auf einem Level ungefähr, ja.
Auch den habe ich ja schon gar nicht mehr gesehen.
Ja, lass
das. Bin gerade überlegen, was habe ich davon? Ich habe im Conjuring-Universum habe ich die zwei Hauptteile und Dings da geguckt. Den zweiten Annabelle.
Den zweiten Annabelle?
Ja.
Den ersten nicht?
Nee.
Das ist eigentlich nicht schlimm.
Der zweite war ganz solide.
Der zweite ist auch der beste, ja. Der ist ja von Sandberg. Da haben sie ja immer wieder. Das ist ja das Problem, dass die leider immer, dass die oft halt einfach Stümper auf den Regiestuhl setzen und kaum nimmst du mal jemanden, der wirklich was ein bisschen was drauf hat, handwerklich, kommt da was Ansprechendes bei raus.
Hattest du hier den zweiten Ouija gesehen?
Ja.
Der war klasse.
Ja, der ist ja von Dings.
Ja, von
wer ist der denn?
Haunting on Hill House und Oculus.
Flanagan.
Genau.
Das meine ich halt, ne? Da merkst du halt, man kann das in Sachen was machen, wenn man einfach fake Leute auf den Regiestuhl setzt. Und der erste Annabelle, der ist ja hier von dem Regisseur von hier, der diesen Dings gemacht hat für Netflix, diesen The Silence. und hier, der hat auch Dings gemacht, Mortal Kombat 2.
Mortal Kombat!
Also ist auch so ein totaler Trash-Regisseur irgendwie.
Das, ja, geil.
Und der dritte jetzt ist von...
War es nicht vom gleichen?
Nee. Der den dritten Annabelle jetzt gemacht hat, der macht, glaube ich, jetzt den dritten Conjuring auch. Da bin ich nämlich so...
Oh je. Yeah.
Da bin ich nämlich eh schon dann... Sehr zweifelhaft.
Ja. Hast Bock, ne?
Nee, ist wirklich, aber ja, es ist halt wirklich, ist so super durchwachsen, die ganze Reihe. Wir kamen jetzt von Anaconda auf Annabelle.
Anaconda Universe.
Anaconda Bell. Ja, aber
wenigstens. Annabelle gegen Anaconda. Würde ich sehen. Würde für zahlen.
Bring irgendwelche Verleiher, Publisher nicht auf dumme Ideen. Wir finanzieren die so einen Scheiß. Ne?
Ist eine gute Idee. Anaconda hatten wir doch erst vor 10 Jahren einen Film zu. Genau. Können wir mal wieder rausholen.
Ja. Anaconda versus Jason.
Ja. Naja, wenn er gerade im Crystal Lake ein bisschen Zeit hat, ich wette, da...
Da kann auch eine kleine Anaconda mal rein.
Ja, dann können sie ein bisschen wresteln. Ach, das ist auch ein Film, so Freddy vs. Jason habe ich, glaube ich, irgendwann mal im Free-TV gesehen.
Den habe ich schon 10 Mal gesehen, der ist super.
Gut, jeder seine Meinung. Wollen wir zu dem Film für die nächste Woche kommen?
Ich bitte darum.
Willst du
anfangen?
Ja, denn ich hatte tatsächlich vor dir den Film
eben... Ah, du musst auch Krach machen, ja, gut, dann gehe ich mal schnell zum Regal, dann mache ich jetzt kurz ein bisschen Krach.
Krach, Krach, Krach. Ich bin aber, ja, ich habe ihn direkt. Aber ja, mach du mal zuerst.
Ich brauche länger, ich muss über Kabel steigen.
Du bist halt auch ein alter Mann.
Das kommt dazu.
Ich hatte eh vor, den Film dir irgendwann mal mitzugeben und... ich habe ihn neulich erst wieder gesehen und das hat halt so jetzt so gut zu Anaconda gepasst. Also vom, wie gesagt, von dem Feeling, was ich erwähnt habe. Denn du darfst dir diesen Film hier anschauen.
Den kenne ich schon.
Ernsthaft?
Ja.
Den hast du aber nicht bei Letterboxd gelockt.
Doch.
Nee, ich hatte nachgeguckt.
Bist gut. Du sicher?
Ja. Aber dann, wenn du ihn kennst.
Den habe ich sogar hier. Also das heißt nichts tatsächlich, das wissen wir mittlerweile. Den habe ich schon. Das ist Tim und Struppi, der Animationsfilm.
Gut.
Habe ich den nicht gelockt? Das gucke ich jetzt direkt live nach. Der war ich sogar im Kino.
Der ist klasse, oder?
Ich mag den.
Ich liebe den.
Der ist gut untergegangen.
Ja, leider.
Irgendwie gefühlt. Also
ich hätte da gerne eine
Fortsetzung. Da spricht kein Mensch mehr drüber, aber ich fand den wirklich auch gut.
Ich hätte da gerne eine Fortsetzung von.
Den habe ich sogar auf Blu-ray.
Es gibt übrigens die Tim und Struppi-Serie auf Netflix. Sehr, sehr zu empfehlen, wenn man krank ist oder sowas.
Oh, die kenne ich noch nicht.
Super. Okay, dann Alternativprogramm.
Wie hieß der denn nochmal?
Tim und Struppi?
Nee,
Tintin. Tintin. Das interessiert mich jetzt auch mal, weil ich hatte nachgeguckt und ich hatte ihn nicht gesehen. Strange.
Ha. Ist gelockt, liebe Zuhörer. Ich habe es live gecheckt.
Gut, dann als Alternativprogramm Ding müsste es bei Netflix oder bei Amazon geben. Ansonsten habe ich die DVD zu Hause. Er ist auf deiner Watchlist. Das habe ich neulich erst gesehen. Richtig. Hier.
Oh, ja, stimmt. Den habe ich auch ewig schon von mir hergeschoben. Mein Leben als Zucchini. Auch ein Animationsfilm.
Ja. Bisschen gute Laune.
Von 2016.
War nominiert. Zusammen mit.
Für den Oscar, ne?
Ja. Ja. Zusammen mit, ich glaube, das war die Rote Schildkröte, so Zootopia hatte gewonnen.
Das Jahr war das, ne?
Genau. Kubo war nominiert, ein geiles Jahr für Animationsfilme.
Ja, das haben wir auch dafür Kuro leid getan, weil der wäre auch so gut.
Ja. Also, Rote Schildkröte finde ich halt ein bisschen schwierig.
Den hab ich auch noch nicht gesehen.
Ist halt deswegen. Kunstfilm.
Ja.
Aber Zucchini und Kubo hätten das beide in meinen Augen mehr verdient als Zootopia.
Oh. Ja, bin sehr gespannt. Den gucke ich mal an. Den schiebe ich auch schon viel zu lange von mir.
Tim und Struppi dann halt nicht. Arschloch. Ich hätte ihn wirklich nicht gesehen.
Passiert. Aber ist trotzdem ein guter Film.
Ja.
Wie gesagt, fand ich auch schade, dass der so untergegangen ist. Ja, alles klar. Ich guck mir Zucchini an. Und du guckst dir was an, aus aktuellen Gründen.
Ich habe die DVD schon gesehen.
Ja, muss auch sein.
Und das war ja offensichtlich.
Das habe ich zu sehr schockiert.
Ja, geil. Ich darf mir angucken. Jane und Silent Bob schlagen zurück.
Strikes back.
Richtig geil. Der Film mit den schrägen Typen aus dem Afro-Man-Clip Because I Got High.
Damals waren sie noch nicht so.
Also, sie sind auch heute in Deutsch. Also, das ist halt deutsche. Das ist halt deutsche Vermarktung. Ich glaube, auch heute weiß niemand, wer Jay und Silent Bob sind.
Zumindest weniger in Deutschland, ja. In den USA sieht schon anders aus.
Habe ich richtig Bock drauf. Ich bin großer, großer Kevin Smith-Fan. Und.
Ja, für die Zuhörer, es ist halt, gerade wer es noch nicht mitbekommen hat, gerade jetzt im Rahmen der San Diego Comic Con, die jetzt am Wochenende, wo jetzt gerade aufnehmen ist, ist der Trailer rausgekommen zu dem Jay and Silent Bob Reboot. wo wirklich wieder, also auch von Kevin Smith, und es ist wirklich der ganze Cast wieder dabei. Alle, die damals mitgespielt haben, sind halt wieder drin. Matt Damon, Ben Affleck,
Jason Biggs,
wer ist der Van der
Beek? Ja, Van der Beek, glaube ich.
Van der Beek. Alle wieder dabei, die auch jetzt im Alten dabei waren.
Matt Damon.
Ja, das ist auch Ben Affleck, Matt Damon, beiden. Wirklich alle dabei wieder, der ganze Cast und nur eben jetzt einfach sehr alt. Und in dem Zuge hatte Matze gedroppt, dass er den ersten noch nicht gesehen hat. Und das geht natürlich überhaupt nicht.
Ich glaube, ich kenne also Jersey Girl, was habe ich noch gesagt? Chasing Amy und den. Das sind die einzigen drei Filme, die ich noch nicht
Chasing von Chasing Amy kenne ich, Jersey Girl kenne ich auch noch nicht tatsächlich. Sonst kenne ich alle.
Ja?
Dogma, Mallrats.
Clerks 2 auch.
Clerks 1 und 2.
Verdammt, ich muss noch mal meinen Letterboxd-Stalking besser betreiben. Ja, nee, weil den hatte ich auch auf der Liste.
Die kenne ich alle, ja. Aber ja, deswegen, also das
Yoga Hosers?
Ja, die kenne ich auch leider. Tusk und Yoga Hosers.
Oh, Tusk war schlimm.
Das sind auch zwei Filme, wo Kevin Smith einfach bekifft getrollt hat.
Yoga Hosers war auf dem Fantasy-Filmfest eigentlich ganz lustig. Da war die Stimmung halt.
Der praktisch. War lustiger als Tusk, ja.
Ja, aber stimmt. Weil Tusk ja auch ernst sein möchte.
Genau, weil Tusk auch einfach beschissen war.
Ach, ja, anstrengend.
Ich meine, das Schlimme an Tusk war, dass du im Abspann hörst, du wie Kevin Smith und die Produzenten kiffen und sich quasi.
Das war aus dem Podcast.
Ich weiß. Und quasi wirklich das Publikum auslachen, weil sie sich so einen Scheiß angucken müssen. So. Und da habe ich mich schon ein bisschen verarscht gefühlt, weil der Film war wirklich echt frecher. Der war schon echt nicht gut. Aber ja, wie gesagt, das Jane Silent Bob ist einfach fucking Kult und du wirst sicherlich deine Freude hoffentlich daran haben.
15 Bucks,
Liz. Ist nach wie vor einer absoluter Lieblingskomödien. Einfach, ist natürlich vom Niveau her wirklich die Gürtellinie wirklich einfach weggesprengt. aber wenn man da halt nicht abgeneigt ist, auch mal ein bisschen flachen und ordinären Humor sich reinzuziehen, dann ist das halt wirklich die Krönung.
Muss man sich im Smith-Universe einigermaßen auskennen, um den Film zu genießen?
Nee, eigentlich nicht. Gut. Weil er war ja einer mit der ersten auch, die er da so rausgekickt hat und also da sind natürlich viele Charaktere drin. Aber so ein Mallrats und so machen mehr Querverweise als er jetzt hier. Also er ist schon sehr straight. Er verarscht ja eher die ganze Hollywood-Geschichte. Ne? Sie gehen ja nach Hollywood, um ihren eigenen Film zu verhindern.
Ja.
Und halt, dann treffen sie halt auf die ganzen Stars und so. Und Carrie Fisher ist drin und so viele Leute drin. Mark Hamill ist ja der Bösewicht. Es ist so gut. Also das ist unfassbar, ja.
War es nicht sogar im Mallrats der erste Cameo von Stan Lee? Ich glaube ja. Der war klasse.
Ah. Ich weiß nicht, ob es der erste war, aber wäre gut. Ja.
Da habe ich richtig Bock drauf. Freue ich mich.
Ja, also es ist ja fast schon ein bisschen ist ja fast schon Service für dich.
Ja.
Aber wie gesagt.
Manchmal muss das ja sein.
Das muss jetzt auch mal sein, genau. Also das, nachdem du leider Anaconda angucken musstest.
Wie gesagt, ich hatte Spaß. Hätte ich nie immerhin erwartet.
Wie gesagt, immerhin. Ich sag ja, also manchmal darf man sich nicht so vom Ersteindruck her so täuschen lassen, was ja auch bei Hell bewiesen wurde.
Und übrigens das erste Mal in über 20 Folgen, dass einer schon einen Film kannte, den wir ihnen eigentlich mitgebracht hatten.
War das erste Mal, hatten wir es nicht schon mal gehabt, dass wir uns vertan haben? Nee?
Nee.
Bin begeistert. Nee, wie gesagt, also da hat mich jetzt echt gewundert, weil den, wie gesagt, habe ich im Kino unten gesehen und habe ihn auf Blu-ray. Also das hätte mich echt gewundert, wenn ich ihn nicht gelockt hätte, dann hätte ich es echt nur vergessen. Aber ja, wie gesagt, passiert. Ist ja nicht so tragisch. Aber Zucchini, bin ich auch so sehr gespannt.
Ja.
Ja, dann haben wir es für heute.
Wunderbar.
Und hören uns dann beim nächsten Mal wieder mit Animation und Kiffen.
Zucchini schlägt zurück.
Die Zucchini schlägt zurück, ja.
Wird gut.
Jane, Silent Bob schlagen Zucchinis. Wie immer, geht auf Twitter, wir haben eine Umfrage raus, könnt ihr den Namen der Folge Hust Hust bestimmen. Manchmal vergessen wir es auch, diesmal vergessen wir es nicht. Also aber auf Twitter Schaubefehl und ab dafür. Und ja, wie gesagt, wir hören uns jetzt mal wieder. Danke fürs Zuhören.
Reingehauen.
Tschüssi.
There's a saying in the West that a cowboy is a man with guts and a horse. This is the story.
Well, it's a hot corn, cold corn, bring along a damage on a hot corn, cold corn, bring along a damage on a hot corn, cold corn, bring along a damage on a farewell, Uncle Bill, see you in the morning. Yes, sir.